Vater, danke, dass du jetzt unter uns bist. Herr, danke für das Vorrecht, dass wir zusammenkommen dürfen. Herr, wir sehen es oft als etwas Mühsames, da jetzt den Gottesdienst zu gehen. Und dabei sind es 2-3 Stunden pro Woche, Herr, die wir dir zur Verfügung stellen können. Herr, und wo wir gemeinsam die Freiheit haben, dich anzubeten. Wo wir gemeinsam die Freiheit haben, vor dich zu kommen. Wo wir gemeinsam uns gegenseitig stärken können, ermutigen können, Herr. Das ist ein Vorrecht und dafür danken wir dir, Herr. Das ist was Schönes und Großartiges, Herr. Und wir danken dir, dass wir dir im Gottesdienst auch dienen dürfen, Herr, so wie wir es vorher gehört haben. Du freust dich über uns. Du freust dich über unsere Anbetung. Du freust dich, dass wir zusammenkommen. Du freust dich, dass wir durchs Leben gehen mit dir. Und du gibst uns alles, was wir dazu brauchen, Herr. Und dafür danken wir dir. Sprich du durch dein Wort zu uns jetzt. Amen. Wir haben vor Gott angebetet und uns vor Augen geführt, dass wir einen gewaltigen, großen Gott haben. Und ich möchte, wenn ich deine Aufmerksamkeit habe, dich auf eine kleine Reise mitnehmen. Ich möchte, dass wir uns das einmal so richtig bewusst machen, wer auf unserer Seite ist. Und vielleicht mach doch einfach die Augen einmal zu. Stell dir vor, heute ist so ein wunderbarer Tag und du schaust hinauf in diesen blauen Himmel. Die Sonne scheint, es ist angenehm und hell draußen. Und dann merkst du auf einmal, wie dieser Himmel immer heller wird und wie du beginnst, da so in dieses Licht, auf dieses Licht dich zuzubewegen, wie du beginnst zu fliegen hinein und höher steigst. Und das Licht wird heller und heller. Und während du so in dieses Licht hineinfliegst, öffnet sich auf einmal der Blick für dich. Und du siehst diesen Thronsaal Gottes. Du siehst in der Mitte so ein Thron, der hell umstrahlt ist. Wenn du da auf die eine Seite schaust, dann siehst du da den Erzengel Michael, riesengroß. Jeder Teufel zittert, wenn er ihn nur sieht oder von ihm hört. Du schaust nach vorne und da sitzen um diesen Thron unten herum diese 24 Älteste. Da ist ein Petrus, der da vorne sitzt, ein Paulus. Ein Johannes, Männer und Frauen Gottes, da sitzt wahrscheinlich auch eine Maria Magdalena und wie sie alle heißen. Und dann schaust du auf diesen Thron und du sitzt in diesem, siehst in diesem Licht, wie der Gott sitzt, der Himmel und Erde geschaffen hat. Du siehst diese Allmacht und diese Kraft, die von dieses Leben, das von diesem Thron ausgeht. Und dann siehst du, wie er auf einmal seinen Kopf dreht und dir in die Augen schaut. Und du siehst, dass er dich kennt. Dass er genau weiß, wer du bist. Dass er dich beim Namen kennt. Dass er deine Geschichte kennt. Dass er deine Freuden, deine Leiden kennt. Und dass er dich anschaut voller Liebe, voller Freude. Du spürst dieses Willkommensein, du spürst dieses Angenommensein. Du weißt, der Schöpfer von Himmel und Erde ist auf deiner Seite. Ist für dich. Mir ist wichtig, dass wir aus dieser Perspektive heraus in dieses Thema hineingehen, über das ich heute mit euch sprechen möchte. Gut, jetzt darfst du wieder zurückkommen. Wer eingenickt ist, darf jetzt wieder aufwachen. Es ist wichtig, dass wir diesen Gott vor Augen haben, wenn wir uns mit den Dingen beschäftigen, die da herunten auf dieser Erde geschehen. Das Thema vom heutigen, von der heutigen Predigt ist Wachsen. Wachsen heißt Leiden nicht vermeiden. Und ich möchte mit euch heute über dieses Thema Leiden sprechen. Weil es ja schon eine Frage ist, wenn dieser Schöpfer von Himmel und Erde, dieser gewaltige Gott, dem alles möglich ist, wie kann es denn sein, dass wir trotzdem durch Leiden gehen? Wie kann es denn sein, dass, wenn er mich so liebt, ich glaube, die Frage stellt sich nicht nur Leute, die Gott nicht kennen, sondern auch viele, die Gott kennen. Wieso gehe ich durch Schwierigkeiten, Widerstände? Wieso ist Leid Teil meines Lebens, wo ich doch einen Gott habe, der mir so große Verheißungen auch gibt? Der sagt, er kümmert sich um mich. Der sagt, er versorgt mich. Der sagt, dass er für meine Krankheiten und Schwachheiten am Kreuz gestorben ist. Und die Realität ist doch, dass wir diese Dinge erleben, oder? Persönliches Leid lässt sich nicht vermeiden. Jesus Christus hat uns nie versprochen, wenn du mit offenen Augen die Bibel liest, dass wenn du zu ihm kommst, dann alles gebonkt ist. Er hat dir versprochen, dass er bei dir ist. Er hat dir versprochen, dass er dich zum Überwinder gemacht hat. Er hat dir versprochen, dass es nichts gibt, was stärker ist wie er in dir. Er hat dir versprochen, dass er dir zur Seite steht, dein Anwalt ist, dein Fürsprecher ist, dein Heiler ist, dein Arzt ist, dein Versorger ist. Aber er hat nie gesagt, sobald du Christ wirst, gibt es kein Leid mehr, keine Not mehr, ist alles, ist die Tafel für dich gedeckt, du bist im Paradies. Was für mich wichtig ist, ich entwickle jetzt keine Leidenstheologie, okay? Es gibt auch so Theologien, die so ein bisschen in die Richtung gehen, je mehr du leidest, umso größer ist die Belohnung dann im Himmel, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass Gott möchte, dass wir leiden. Aber ich glaube, dass wir uns bewusst machen müssen, dass es Teil des Lebens ist. Und ich rede jetzt vom persönlichen Leid. Wir sollen aufstehen gegen das Leid dieser Welt, gegen Armut, Ungerechtigkeit, all diese Dinge. Das ist nicht etwas, wo wir akzeptieren sollen und sagen, ja, Gott will das. Aber was hat denn Leid für eine Funktion auf dieser Erde? Schauen wir uns das einfach ein bisschen miteinander an. Gibt es jemanden unter uns, der Sport macht? Gibt es jemanden unter uns, der sich denkt, ich sollte mehr Sport machen? Was ist Sport? Was passiert beim Sport?
Also Training, fit zu bleiben.
Genau, du trainierst, um fit zu bleiben. Und wie trainierst du? Ja, am besten regelmäßig. Du trainierst, indem du deinem Körper Widerstand aussetzt, oder? Weißt nicht, ob dein Bizeps schon mal gewachsen ist, wenn du so die Augenbraune dreimal am Tag hebst? Du musst, damit die Muskeln zunehmen, damit du stärker wirst, einen Widerstand haben, oder? Vielleicht kann man das nächste Bild da raufgeben. Du brauchst irgendwas, das dagegen steht, oder? Irgendetwas, das du überwinden musst. Sonst gibt es keinen Muskelaufbau. Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach, oder? Wenn man jetzt am Abend heimkommt und man ist müde und es ist schon dunkel draußen, es regnet auch noch und du denkst, boah, da stehen die Laufschuhe da. Wie schaffst du es, dass du trotzdem laufen gehst? Einmal sicher nicht, wenn du sagst, du wünschst draußen, wie stark regnet es denn? Boah, wie fühle ich mich heute? Ich bin so müde, ich weiß nicht. Kalt ist es draußen, boah, dunkel. Boah, ich weiß nicht. Da kannst du es vergessen, oder? So kommst du nie zum Laufen. Das einzige Ergebnis, was du schaffst, ist höchstens die Couch vom Fernseher. Und das, Gott sei Dank, wir müssen heute nicht laufen gehen. Du kannst nur dann laufen gehen, wenn du auf das schaust, auf das Ziel schaust, das du vor Augen hast, oder? Du schaffst es nur, dieses Leid, und es ist definitiv Leid, damit der Körper stärker wird, muss er leiden sozusagen. Du musst ja zum Beispiel auch beim Muskeltraining die Gewichte ständig erhöhen. Du kannst nicht sagen, einmal, jetzt nehme ich da die 20 Dekagramm. Das war ein netten Witz gehört. Aber den, okay. Ich weiß, kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es war, müsste nachdenken. Du überwindest dich, indem du vor Augen hast, dass du sagst, ich gehe laufen, weil ich weiß, dass das Ergebnis, das rauskommt, dass mir das dient. Ich will, keine Ahnung, diesen Stadtlauf da, ich will da mitmachen und ich will nicht nur als letzter hechelnd dahinterherhängen, sondern ich will zumindest im Mittelfeld drin sein und mich nicht blamieren dort. Du schaust auf etwas, was vor dir liegt. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus um der vor ihm liegenden Freude willen, und was ist diese Freude? Nicht, dass er es hinter sich hat. Von welcher Freude redet er da? Von der Freude, dass er viele Brüder und Schwestern gewinnt, wenn er durch dieses Leid geht. Von der Freude, dass wir Menschen wieder mit Gott in Beziehung treten können, wenn er bereit ist, dieses Leiden auf sich zu nehmen. Von der Freude, dass Menschen von der Hölle errettet werden hinein in das Reich seines Vaters. Von dieser Freude redet er. Und um dieser Freude willen lässt er sich auspeitschen, nackt ausziehen, ans Kreuz nageln. Und er selber sagt, er könnte jederzeit eine Legion Engel herbeirufen, seinen Vater bitten und sie würden sofort kommen. Aber weil er ein Ziel vor Augen hat. Genau das Gleiche hast du, wenn so ein Adler fliegt. Ein Adler kann nur fliegen, weil er was hat? Die braucht er auch. Luftwiderstand. Ohne Luftwiderstand kann er Flügel haben, 5 Meter breit. Da wird er auf der Erde herumpipseln, da geht's nicht. Aber wenn der Gegenwind kommt, Aufwind kommt, dann kann er seine Flügel ausbreiten und sich hochschrauben in die Lüfte hinein. Und es ist majestätisch, wenn man das anschaut. Wenn das im Sport so ist, könnte es eventuell auch sein, dass es im Geistlichen ähnlich ist. Könnte es sein, dass wir auch im Geist Widerstand erleben und dass die Frage, ob uns dieser Widerstand auf die Couch treibt oder in die Höhe hebt, davon abhängt, wie wir und mit welcher Perspektive wir mit diesem Widerstand umgehen. Wir leben in einer Gesellschaft, die aus irgendeinem Grund Leidvermeidung zu ihrer Maxime gemacht hat. Peter, wie heißt er, da hat es mal ausgedrückt, er redet von der Spaßgesellschaft. Peter, nein, nicht der Hanke. fällt mir der Nachname nicht ein. Er hat ein Buch geschrieben darüber, die Spaßgesellschaft. Die Psychologie hat herausgefunden, dass, wenn der Mensch versucht, Leid zu vermeiden und viel tut, um Leid zu vermeiden, dass es genau den gegenteiligen Effekt hat, dass viele Krankheiten damit zu tun haben, dass ich versuche, mich nicht Leid auszusetzen, statt auf eine richtige und gesunde Art mich dem auszusetzen, damit umzugehen. Peter Hahn?
Hane,
genau, heißt er. Wenn wir das aufs Geistliche ummünzen, dann sehe ich eine Gefahr darin, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Weil man kann immer von beiden Seiten vom Pferd fallen, versteht ihr? Man kann eine Leidenstheologie entwickeln, wo alles Leid von Gott kommt, und das glaube ich nicht. Ich glaube zutiefst, dass Gott grundsätzlich nicht möchte, dass wir leiden, weil wir seine Kinder sind. Aber wenn du Elternteil bist, dann weißt du musst deine Kinder erziehen. Und wie erziehst du deine Kinder? Meistens mit Widerstand. Meistens, indem du Grenzen setzt. Meistens, indem du sagst, bis daher, aber da geht's nicht weiter. Immer auch mit diesem Herzen, du tust dem Kind was Gutes. Du willst ihn vorbereiten für die Dinge, die da kommen. Du machst es nicht einfach so, weil du gerade lustig bist dazu oder weil du jemanden quälen willst, sondern du machst es, weil dir das Kind wichtig ist und weil du das Kind liebst und weil du weißt, dass es notwendig ist. Die andere Seite kann aber sein, dass wir diese Bibelstellen hernehmen, die Gott uns verheißt und die da sind und auf die wir uns stellen und wo wir beten dafür, dass Kranke gesund werden, dass Ehen geheilt werden, dass Gott Beziehung wiederherstellt, was immer auch da ist, aber wo man diese Verheißungen so groß macht, dass ein Denken entstehen kann, dass wenn ich durch Leid gehe, Gott böse ist mit mir. Oder ich was falsch mache. Aber das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Leid kommt nie von Gott, weil Gott kann nichts Böses bewirken. Der Jakobus sagt, dass Gott niemanden zum Bösen versucht. Aber dass er Dinge zulässt. Und manchmal ist Gott so gut darin, aus Leid Gutes hervorzubringen, dass wir zu dem Schluss kommen, das muss von Gott gewesen sein. Das Leid. Das heißt aber nicht, dass das Leid auch von Gott gekommen ist. Sondern das heißt einfach, dass Gott eingegriffen hat in der Situation. Und trotzdem ist Leid etwas Wichtiges. Gott hat uns berufen, nicht zu einem Wellness-Christentum. Gott hat uns berufen, als Söhne und Töchter Gottes durch dieses Leben zu gehen und in diesem Leben zu herrschen. Aber zu herrschen heißt nicht, du bist der König in diesem Leben, du bist der Chef und alles tanzt nach deiner Pfeife. Zu herrschen in diesem Leben heißt, dass ich diese innere Gewissheit habe, dass der Herr bei mir ist und dass es nichts gibt, was mich von ihm trennen kann. Dass es nichts gibt, was mich von seiner Liebe trennen kann. Dass es nichts gibt, was mich aus seiner Hand rauben kann. Amen. Und der Großteil dieser Bibelstellen, mit denen wir da auch immer wieder zu tun haben, beziehen sich auf der einen Seite und hauptsächlich auf diese Ewigkeitsperspektive und reden von diesem Reich, das entsteht, wenn Jesus Christus wiederkommt, wo es kein Leiden mehr geben wird, wo es keine Tränen mehr geben wird, wo du dich nicht überwinden musst, Dinge zu tun. Und ich glaube, wir werden Dinge tun, aber wir werden sie aus Freude und Spaß tun. Aber dieses Reich ist ein zukünftiges Reich. Aber es strahlt, und das ist auch wichtig, schon in dieses Reich hinein. Amen. Hast du schon mal gesehen, wenn so der Himmel bewölkt ist? Und das ist die Wolkendecke, und manchmal bricht die Wolkendecke auf und dann kommen so Sonnenstrahlen raus. Es gibt ein Bild dazu. Kannst du das rauswerfen? Und dort, wo diese Sonnenstrahlen auf diese Dunkelheit treffen, dort ist Licht, dort ist es hell. Dort scheint die Sonne. Und das spricht für mich so ein bisschen auch von diesem Leben. In der Theologie sagt man, es gibt ein schon jetzt und noch nicht. Und es ist ganz wichtig, dass wir das vor Augen haben, weil sonst kommen wir ein bisschen ins Schleudern. Wenn wir alles nehmen, was Gott sagt über sein zukünftiges Reich und meinen, es muss jetzt so sein, dann zweifeln wir an manchen Dingen, weil wir Dinge anders erleben. Und schon jetzt und noch nicht bedeutet, dass es ein zukünftiges Reich gibt, nächstes Bild, wo die Sonne so hell scheinen wird, dass da kein Schatten mehr ist, dass da kein Dunkel mehr ist, dass die Gegenwart Gottes mitten unter uns ist, dass wir in dieser Gegenwart Gottes leben. Und da wird es kein Leid mehr geben. Da sind wir in der ganzen Fülle dessen, was Gott für uns vorbereitet hat, inklusive unserem verwandelten Körper, der auch nicht mehr gebrechlich sein wird oder sonst irgendwas. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass man da seine Haare wieder zurückbekommt, in diesem verwandelten Körper. Die war ganz enttäuscht. Irgendwann hat Rick John einmal gesagt, in einer Vision ist an den Himmel entrückt worden und ist dem Paulus begegnet und der war kahlköpfig. Vielleicht kann man es sich aussuchen, Omi, ich weiß es nicht. Aber. Schauen wir mal. Der Österreicher schaut einmal. Aber der Punkt ist der, dass dieses herrliche Reich durch Gottes Gnade jetzt schon in diese Dunkelheit hineinstrahlt. Jedes Mal, wenn du für jemanden betest und die Person wird gesund, ist ein Strahl von diesem zukünftigen Reich in diese Dunkelheit hineingekommen und hat Gottes Licht diese Dunkelheit erhellt. Jedes Mal, wenn ein Mensch sein Herz öffnet und Jesus Christus einlädt, in sein Leben zu kommen, dann strahlt dieses zukünftige Reich hinein in diese Dunkelheit der jetzigen Welt. Und diese Welt ist dunkel. In aller Schönheit, die da ist. Aber geistlich gesehen ist es dunkel. Auch für die meisten Milliardäre und so weiter, die sie alles leisten können. Und darum ist es so wichtig, wir vertrauen, dass möglichst viel hineinstrahlt in dieses Reich, okay? Das heißt, ich glaube an Heilung, ich glaube an Befreiung, ich glaube an Freisetzung, ich glaube an Versorgung und wir beten für diese Dinge, weil jedes Mal, wenn wir beten, Gott diese Wolkendecke aufreißt und Licht hereinscheinen lässt.
Genau wie jetzt.
Genau wie jetzt. Aber wir haben auch diese gewaltige Zukunft, die der Herr für uns vorbereitet hat, wo wir wissen werden, und da strahlt nichts mehr herein, sondern da sind wir in diesem Licht, da leben wir in diesem Licht, da gibt es nichts mehr außer diesem Licht. Und es ist diese Belohnung, von der der Herr spricht, die für uns zur Verfügung steht. Das ist diese Belohnung, wo der Paulus sagt, was ist diese Lebenszeit da, dieses Leiden, das wir da durchgehen auf dieser Zeit im Vergleich zu dieser zukünftigen Herrlichkeit. Und noch einmal, mir geht es nicht darum, dass wir jetzt eine Leidenstheologie entwickeln, aber mir geht es darum, dass wir die Dinge im richtigen Verhältnis sehen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und es gibt noch einen Aspekt, auf den wir eingehen werden. Das ist das, dass die Bibel über Jesus Christus im Hebräer Kapitel 5, Vers 8 sagt, dass er am Leiden was gelernt hat? Den Gehorsam gelernt hat. Leiden kann uns helfen, geistlich zu wachsen. Und das schauen wir uns gleich auch noch miteinander ein, miteinander an, miteinander aus, miteinander weg. Mich begeistert es der John Wesley. Kennt ihr mit dem John Wesley? Das war ein Erweckungsprediger, der die Methodistenbewegung gegründet hat. Und vom John Wesley sagen sie, dass er pro Jahr 15.000 Kilometer auf seinem Pferd geritten ist, um das Evangelium zu verbreiten und um Menschen zu begegnen. Er hat sein ganzes Leben, ich weiß nicht, ob es bis zu seinem Tod ist, aber auf alle Fälle bis ins ganz hohe Alter hinein, jeden Tag, hast du gehört? Jeden Tag um 5 Uhr früh seine erste Predigt gehalten. Und wir sagen Sonntag in der Früh, schon wieder Sonntag, ich muss aufstehen im Gottesdienst. Und ich habe gelesen in seiner Biografie, dass er, immer wenn er krank war, geschaut hat, dass er eine Gelegenheit zu predigen hat. Weil er gewusst hat, sobald er predigt, ist er wieder gesund. Und er hat das wirklich so erlebt. Und es gibt eine ganz interessante Episode aus seinem Leben. Das war morgen in aller Herrgottsfrüh, reitet er wieder zu so einem Predigtdienst wohin und ist auf seinem Pferd und galoppiert da über die Felder. Und auf einmal zügelt er sein Pferd, springt runter, haut sich auf die Erde und sagt, Gott, was ist los, was mache ich falsch heute? Ich habe heute noch keinen Angriff vom Feind erlebt. Irgendwas passt nicht, stimmt irgendwas nicht, ist Sünde in meinem Leben. Wieso? Wieso ignoriert mich der Feind? Und wer der so betet vor Gott, kommt der Bauer vorbei und fängt ihn an zu verfluchen und schmeißt ihm Karotten und Gemüse nach und der springt aus dem Pferd und sagt, Halleluja Herr, es ist alles in Ordnung. Und reitet zum Predigen. Was für eine andere Haltung, denke ich, die wir da oft haben. Es muss uns schon bewusst sein, es gibt einen Feind. Und der Feind wird nicht zuschauen, wie du das Reich Gottes baust. Und wenn dich der Feind überhaupt, oder wenn du den Feind überhaupt nicht interessierst, dann ist schon ein bisschen die Frage, baust du Reich Gottes oder baust du was anderes? Wenn nie Widerstand da ist, dann geht es mir eigentlich wie dem John Wesley, dann muss ich sagen, ich gehe dem Feind am Arsch vorbei. Irgendwas mache ich falsch, weil sonst hätte er doch ein bisschen Interesse an mir, oder? Könnt ihr erinnern an die eine Szene, und dann kommen wir zum Bibeltext. wo diese 7 Söhne des Kephas in der Apostelgeschichte, helft's mir? In der Apostelgeschichte, ein bisschen weiter hinten. Da gehen die einen Besessenen austreiben. Zu einem Besessenen wollen den Dämon austreiben. Und sie gehen hinein und sagen zu den Besessenen, was sagen sie? Wir befehlen dir, im Namen des Jesus, den der Paulus predigt, auszufahren aus ihm. Und was sagt dieser Dämon zu ihnen? Jesus kenne ich und Paulus kenne ich sehr wohl. Aber wer seid ihr? Und er verprügelt diese 7 Söhne von diesem Priester, reißt ihnen die Kleider vom Leib, sodass sie nackt aus diesem Haus hinausfliegen. Aber was hat er gesagt? Ja, den Paulus kenne ich. Ich weiß, wer das ist. Aber es reicht nicht, wenn du den Paulus kennst, du musst Jesus kennen. Und ich glaube, dass der Teufel genauso wie Gott dich kennt. Und ich hoffe, dass wir alle dem Teufel so gefährlich werden, auch, dass er manchmal auch Widerstand uns entgegenbringt. Gut, gehen wir in den Bibeltext hinein. Halleluja. Wir lesen den Jakobus, Kapitel 1. Wer war dieser Jakobus? Das ist nicht der Apostel Jakobus, der vom Herodes enthauptet wurde, sondern das ist der Bruder von Jesus Christus. Das ist einer von denen, die gesagt haben, der spinnt, der Mann, bringen wir ihn heim, der muss in die Klapse, weil was der da aufführt, das ist nicht mehr normal. Später, sagt die Geschichte, muss er eine Begegnung mit Gott gehabt haben, mit Jesus nach der Auferstehung, ist dann Teil der Gemeinde in Jerusalem geworden und man hört nicht viel von ihm, bis 42 nach Christus ungefähr Verfolgung kommt nach Jerusalem. Und der Peter, der Jakobus wird enthauptet, der Petrus, den holt der Herr aus dem Gefängnis heraus durch einen Engel. Und der Petrus muss dann auch fliehen, geht woanders hin und der Jakobus übernimmt diese Gemeinde. Also in einer Zeit, wo es ganz schön viel Leid und Druck auch gegeben hat. Lesen wir das miteinander, dieser Jakobus, der auch mit dem Leib vertraut ist. Das ist der Bruder von Jesus Christus. Dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn. Er ist geschrieben an die Gemeinden, die zerstreut unter den anderen Völkern leben. Ich grüße euch. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wenn er ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen, denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Schauen wir uns diese Dinge an. Vers 1 spricht der Jakobus an die Gemeinde in der Zerstreuung, die verfolgte Gemeinde, die fliehen musste, weil ihr Leben bedroht war. Sie sind überall verstreut, also sicher keine einfache Situation. Und dann spricht er sie darauf an und sagt, liebe Brüder, wenn ihr in schwierige Situationen geratet, er sagt nicht falls, könnte sein, sondern er sagt, wenn es dann soweit ist, dass ihr in schwierigen Situationen seid, und da ist es ja wahrscheinlich schon so gewesen, dann freut euch darüber. Ja, was jetzt, ha? Wer freut sich denn, wenn er in schwierigen Situationen kommt? Wir haben letzten Sonntag um Paulus und Silas im Gefängnis gesprochen, ne? Und wie sie umgegangen sind mit dem Leid, das sie da erfahren haben. Kannst du gerne die Predigt noch heute anhören. Er sagt, freut euch darüber. Ist der Masochist? Ist der einer, der dem es gut geht, wenn es ihm weh tut? Nein, der Jakobus, der hat aus einer Perspektive heraus diese Worte geschrieben, wo er gesagt hat, hey, obwohl ihr durch Schwierigkeiten geht, weiß ich eines, Gott ist bei euch. Obwohl ihr durch Herausforderungen geht, weiß ich, Gott wird euch bewahren. Obwohl ihr verfolgt werdet, weiß ich, Gott wird euch retten. Das heißt nicht, dass ihr es überleben werdet. Nicht unbedingt. Wenn du im Hebräerbrief liest, dann liest du, dass die einen Gott übernatürlich gerettet hat und vom Feuer und aus den unmöglichsten Situationen, Hebräer Kapitel 12, und andere sind um ihren Glaubenswillen gestorben worden, zersägt worden, gemartert worden. Und er sagt, alle zusammen haben den Willen Gottes erreicht. Weil diese Errettung noch einmal in erster Linie sich auf dieses ewige Leben bezieht, das wir haben, auf diese Beziehung mit Gott, die wir haben, auf diese Sündenvergebung, die wir haben, und nicht, dass wir die Könige sind da im Leben und nur die schönsten Autos fahren und nur die besten Häuser haben und. In erster Linie, das Kostbarste, was du und ich haben, ist diese Errettung. Wenn du und ich, wenn du sagen kannst, wenn ich heute sterben würde, dann weiß ich, wo ich hingehe, dann gehörst du zu den reichsten Leuten auf dieser Welt. Dann gibt es nichts mehr, was dem irgendwie vergleichbar wäre. Wir sind natürlich dankbar, wenn Gott uns versorgt und wenn wir ein Haus haben. Ich bin so froh, dass ich da leben darf und nicht in Syrien unten sein muss oder in der Türkei an der Grenze stehe. Ich bin Gott so dankbar, dass er mir das erspart und dass ich diesen Segen habe, da leben zu dürfen. Das heißt aber auch nicht, dass es immer so bleibt bei uns. Jetzt können wir mal nicht einmal 100 Jahre her, 70 Jahre, da war da ganz schön viel zerstört, kaputt, Zweiter Weltkrieg, 20 Jahre davor Erster Weltkrieg, also wir haben eine kurze Zeit von Frieden jetzt bei uns. Aber selbst wenn Leid kommt, und davon spricht der Jakobus, dürfen wir in dieser Freude bleiben, weil Gott bei uns ist und für uns ist. So steht da schon minus 3 Minuten rum, es ist ja erst 20 nach. Sapperlot nochmal. Okay, gut. Dann lass uns weitermachen. Leid, und ich erwähne es nochmal kurz, weil ich schon angesprochen habe, ist eine Chance, dass unser Glaube sich bewährt und wachsen kann, so wie wir es vorher vom Sport geredet haben. Ich habe in jungen Jahren einmal am Bau gearbeitet, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen, und habe mir eine Blutvergiftung zugezogen, weil ich Blasen an den Händen bekommen habe, und dann ist dann Zement oder was reingekommen. Und da musste ich einen Gips tragen, ich glaube 3 oder 4 Wochen. Und nach 3 oder 4 Wochen haben sie mir den Gips runtergenommen, und wenn ich mir im Spiegel angeschaut habe, dann war da so ein Znirchtl auf der Seite, und auf der anderen Seite war ein Arm, der normal ausgeschaut hat. Was da Muskeln abgebaut werden, wenn du keinen Widerstand hast, in kürzester Zeit, ist unglaublich. Und darum sagt der Jakobus, es ist gut, wenn wir Widerstand haben. Wenn wir den Widerstand mit der richtigen Perspektive bewältigen, dann wächst unser Glaubensmuskel. Dann werden wir stärker, dann wächst das Vertrauen in Gott und wir sind Überwinder. Aber du hast die Wahl, wenn Widerstände kommen, kannst du der Lüge glauben? Was ist los? Gott liebt mich nicht mehr. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich habe gesündigt. Und es wird deinen Glauben schmälern. Oder du kannst dich entscheiden und sagen, hey, Moment einmal. Gott ist immer noch Gott. Auch wenn ich Widerstände erlebe, ist er bei mir und liebt mich und ist für mich. Und ich kann ihm vertrauen und ich kann sagen, Herr, danke, dass du bei mir bist in allen Herausforderungen und allen Schwierigkeiten. Und dann wächst unser Vertrauen in ihm, wächst unser Glaube in ihm. Die Perspektive ist so entscheidend, da gehe ich jetzt nicht mehr näher ein. Hebräer 5, Vers 8, da heißt es, obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch durch sein Leiden gehorsam zu sein. Jesus konnte sich jedes Mal entscheiden, wenn er mit Leiden konfrontiert war, geht er durch oder haut er ab. Er konnte in Gethsemane entscheiden, ob er ans Kreuz geht oder ob er sagt, Herr, mir ist das zu viel, ich habe die Schnauze voll, die sind alle abgehauen, ich bin alleine, keiner liebt mich, ich lasse es jetzt, ich gehe heim zu dir. Er konnte sich entscheiden. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen und er wurde der Retter für alle, die was tun? Ihm gehorchen. Halleluja. Vers 3 und 4. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld und ihr werdet bis zum Ende durchhalten. Euer Glaube kommt zur vollen Reife und nichts wird euch fehlen. Halleluja. Fehlt dir irgendwas? Bist du vollkommen? Noch nicht, oder? Weil wir noch nicht in diesem Reich leben. Okay? In der Vollendung dieses Reiches, lassen Sie mich so ausdrücken. Wir sind schon hineinversetzt in das Reich Gottes und wir haben Zugang zu seiner Autorität und wir haben Zugang zu seiner Versorgung, aber wir leben noch nicht in einer Welt ohne Leid und wo uns nichts passieren kann, sondern auch wir gehen durch Leid. Und wir haben, und da bin ich stolz auf unsere Gemeinde, wir haben so viele Glaubenshelden in dieser Gemeinde. Wir haben Leute in dieser Gemeinde, die haben Angehörige verloren und die stehen heute stärker im Glauben, wie es damals war. Wir haben Leute, die sind durch Krankheiten durchgegangen oder gehen vielleicht im Moment durch und halten trotzdem am Herrn fest, weil sie sich entscheiden, das, was er sagt, ist die Wahrheit, auch wenn ich Dinge im Moment nicht verstehe oder nicht einordnen kann. Vielleicht kann das nach der Predigt ein bisschen besser einordnen. Wir sind noch nicht dort, zumindest ich nicht, wo ich diese volle Reife im Glauben habe. Ich kann noch wachsen und ich werde noch wachsen. Amen. Durch Gottes Gnade. Amen. Wir haben das schon angesprochen von diesem schon jetzt und noch nicht, von dem er da spricht, von diesem künftigen Reich und von dem, was wir jetzt auch schon erleben dürfen. Und dann sagt er, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann solltest du einfach Gott bitten. Ich glaube, das tun wir manchmal zu wenig. Wir kämpfen uns durch und wir versuchen uns durchzumurksen. Es wäre manchmal viel gescheiter herzugehen, einfach mal hinzusitzen für 5 Minuten und sagen, Herr, ich brauche jetzt deine Weisheit. Wie soll ich da jetzt umgehen? Was soll ich jetzt tun in der Situation? Und Gott macht dir keine Vorwürfe, wenn du ihn fragst. Erinnert euch an das Jahresmotto von heuer? Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Selbst mit solchen Dingen darfst du zu Gott kommen und er ist nicht böse mit dir, ganz im Gegenteil. Wenn wir Gott um Weisheit bitten, dann gibt er uns das. Er hat am Kreuz alles vollbracht. der Feind ist bereits besiegt. Es gibt keinen Kampf zwischen Gott und dem Teufel. Das ist schon mal gewusst. Gott sitzt im Himmel und lacht über seine Feinde. Es hat nie einen Kampf gegeben zwischen Gott und dem Teufel. Es hat immer nur einen Kampf gegeben um uns, um unsere Herzen. Wenn Jesus Christus wiederkommt, sagt die Offenbarung, wird der Feind vom Hauch seines Mundes. Wird Avengers gesehen? Infinity War? Wo er diese 5 Steine beisammen hat und dann schnippt er mit dem Finger und auf einmal lösen sich da die Hälfte des Universums auf. Wer es gesehen hat, der weiß, von was ich rede. So ähnlich stelle ich mir das mit dem Feind vor. Wenn Jesus kommt, macht er und das ist, wie die Dämonen sich auflösen, wie das Böse verschwindet, weil er Gott ist. Er hat keinen Kampf. Er hat am Kreuz gesiegt für uns über den Feind. Halleluja! Amen! Wie gehen wir damit um, indem wir im Glauben diese Wahrheiten annehmen, die der Herr uns sagt? Und so können wir uns freuen in der Anfechtung. So kann ich auch sagen, hey, wow, super, Herr, das ist jetzt eine Gelegenheit zu wachsen. Oder ich kann sagen, Herr, bitte hin. Ich kann sagen, Herr, danke, dass du mir das zutraust. Danke, dass du an mich glaubst, weil sonst würdest du das nicht zulassen, diese Herausforderung im Moment. Du glaubst, dass ich bereit bin, im Glauben diese Dinge zu überwinden jetzt. Und nur dann lässt Gott auch Dinge geschehen in unserem Leben. Amen. Gut. Gott liebt dich, er ist gut, es ist sein Wesen. Gott steht dir bei und dieses großartige Ende, das ist unumstößlich, das ist so gewiss wie das Amen im Gebet. Du und ich, wir wissen, wo wir schlussendlich sein werden, nämlich bei ihm. Leid und sogar der Tod verliert in dem Licht sein Schrecken. Tod, wo ist dein Stachel? Sagt die Bibel. Weil ich weiß, hey, was? Sterben ist mir Gewinn, sagt der Paulus. Wenn ich sterbe, weiß ich, das, was kommt, ist ja noch viel herrlicher. Ja. Gibt es irgendeinen Grund, warum ich nicht sterben oder Angst haben sollte zu sterben? Und das Letzte ist, weil ich Gott glaube, dieser Lösung und Vollkommenheit Gewissheit ist, kann ich mich im Leid freuen und im Glauben wachsen, weil der Herr mich zum Überwinder gemacht hat. Amen. Amen. Himmlischer Vater, segne du jeden Einzelnen, der da ist. Herr, ich bete, gib uns diese Gewissheit. Ich bete, hilf uns, diese Gratwanderung auch zu machen, dass wir nicht auf der einen Seite in Leidenstheologie absacken, aber auf der anderen Seite auch nicht glauben, wir sind völlig immun gegen alles und uns kann nichts passieren. Herr, ich bete, dass wir lernen, so wie im Sport, jeden Widerstand als Gelegenheit zu sehen, wo du größer wirst in uns, wo du dich verherrlichst und wo du uns beistehen wirst und durchführen wirst, weil du Gott bist. Amen. Herr, ich danke dir, dass wir diesen Geist eines Kalebs bekommen, diesen Geist eines Jakobus, diesen Geist eines Paulus, der sagt, ich kann mit wenig und mit viel leben, egal ob ich durch Leid oder Freude gehe, Gott ist bei mir. Ich weiß, wer mein Herr ist und an ihm ändert sich nichts. Und ich segne dich mit diesem Geist. Herr, ich bitte dich, dass du uns nur aufzeigst, wo in unserem Herzen Dinge sind, Ängste sind, Befürchtungen sind, die diese Dinge, diese Sichtweise verhindern. Und setzt du uns frei, Herr. Lass dein Licht hineinstrahlen in unser Herz und lass uns diese gewaltige Zukunft sehen, die du für uns vorbereitet hast. Diese herrliche Zukunft. Ich segne dich mit dieser Sichtweise im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.